Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute mache ich es mal andersrum. Hier ist nämlich Uwe und mit mir hier sind Stefanie.
Hallo.
Christian.
Hi.
Und Pascal.
Hallo.
Ich habe keinen vorgewarnt. Ich hatte so das Gefühl, dass es immer so ein bisschen hölzern ist, wenn wir Hallo sagen. Also einer Hallo sagt und dann erstmal dieses Datasheet runterhattert, bevor wir uns dann begrüßen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal für mich entschieden, dass ich es andersrum mache. Mal gucken, wie wir das weitermachen. Ja, heute sprechen
neue
wir.
Staffel, neuer Anfang.
Genau, ja, ich dachte, zum Staffelwechsel kann man hier mal versuchen, Dinge zu ändern. Sonst ändert sich nichts. Ihr dürft weiterhin genießen, wie wir dummes Zeug labern und uns drüber ärgern, dass Übersetzungen schlecht sind. Auch heute nochmal. Ja, Staffelfinale hattet ihr das letzte Mal gehört, unsere Staffelrückblick. Das heißt, heute geht's los mit Staffel 5, Folge 1, Todfeinde. Das ist genau. Staffel 5, Folge 1, habe ich schon gesagt. Englischer Titel davon ist Enemies. Das ist das Problem. Wenn man sich selbst nicht gut darauf vorbereitet, die Reihenfolge zu ändern, ist man dann selbst aus dem Konzept. Englischer Titel davon war Enemies. Drehbuch war eine Kooperation dieses Mal wieder. Robert C. Cooper hat Handlung und Drehbuch geschrieben. Brad White, Joseph Melosi und Paul Mully haben aber mitgemischt an der Handlung. Regie hat unser lieber Martin Wood geführt. Und der hat dann auch zusammen mit James Titchener. Irgendwann kriegen wir das hin. während ich das hier vorlese, wurde unser Infosheet gerade geändert. Regie hat natürlich Major Martin Wood geführt. Und der hat dann zusammen mit James Titchener auch den Audiokommentar eingesprochen zu der heutigen Folge. Erst ausgestrahlt wurde das Ding am 29.06.2001. In Deutschland hat es dann doch sehr lange, fast ein Jahr gedauert. 1.05.2002 lief die Staffel bei uns dann erst an. Aber in USA, wie gesagt, 2001, deswegen spielt es auch dann. Und ab hier geht's wie gewohnt weiter, nämlich damit, dass Stefanie jetzt erstmal erzählt, um was es eigentlich so ging in der aktuellen Folge.
Das Mutterschiff mit SG-1 und Jacob an Bord wurde schwer beschädigt. Ihr Versuch, eine Supernova zu erzeugen, hat Apophis Flotte erfolgreich vernichtet, doch sein Mutterschiff hat überlebt. Tirk ist vielleicht gefangen oder tot an Bord und die Druckwelle hat beide Schiffe 4 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt im Weltall stranden lassen. Jetzt begibt sich das Team auf ihre 7-jährige Rückreise. Während Apophis sich darauf vorbereitet, seinen Feind zu vernichten, nähert sich ein nicht identifiziertes außerirdisches Schiff und verwickelt Apophis in einen Kampf, was SG-1 die Möglichkeit gibt, hinter der Sonne in Deckung zu gehen. Nachdem sie ihre Schilde repariert haben, taucht SG-1 wieder auf und muss feststellen, dass nur Apophis Schiff übrig geblieben ist und es keine Lebenszeichen an Bord gibt. SG-1 begibt sich an Bord von Apophis verlassenem Schiff, muss aber feststellen, dass das Mutterschiff von Replikatoren wimmelt und die Selbstzerstörungssequenz aktiviert wurde. Es gelingt ihnen gerade noch, die Hyperantriebskristalle zu beschlagnahmen und zu entkommen, bevor das Schiff zerstört wird. Als ein Frachtschiff auftaucht, geht eine Nachricht von Tirk ein, der berichtet, dass er in dem Sarkophag wiederbelebt wurde und entkommen ist. Das Frachtschiff wird an Bord gebracht, aber Tirk ist nicht allein. Apophis und seine Jaffa sind mit an Bord. Und Tirks Wiederbelebung im Sarkophag und eine Gehirnwäsche haben ihm in den Glauben versetzt, dass er wieder Apophis loyaler erster Primus ist. SG-1 werden zu Gefangenen von Apophis, die einen Kurs zu ihrer neuen Heimatwelt Delmak planen. Allerdings hat er unwissentlich Replikatoren an Bord gebracht und schon bald ist das Mutterschiff verseucht. Und die Replikatoren haben die Kontrolle übernommen. Das Schiff ist nun in der Lage, mit seiner achtfachen Höchstgeschwindigkeit zu reisen und nähert sich rasch unserer Galaxie. Die einzige Hoffnung für SG-1 besteht darin, die Sublichtantriebe zu zerstören, um einen unkontrollierten Wiedereintritt zu erzeugen, um mit dem Frachtschiff zu entkommen. Als das Mutterschiff auf Delmak abstürzt, werden Apophis und die Replikatoren vernichtet. Hoffentlich. Und SG-1 kehrt mit Tirek nach Hause zurück, der nun ein Gefangener ist und immer noch loyal zu Apophis steht. Fortsetzung folgt.
Okay, bevor wir anfangen, auf die Gefahr hin, jetzt hier den totalen Clash auszulösen. Stefanie, hast du jetzt mal gedacht, du könntest jetzt mal den Spieß umdrehen oder hat einer von euch ihren iCloud-Account gehackt und die Star Trek-Referenz eingeschoben?
Ich habe nichts gemacht.
Nein, Raumschiff Voyager hatte einen Monat, bevor diese Folge ausgestrahlt ist, die letzte Episode, die ausgestrahlt wurde.
Ich ziehe meinen Hut, ausgezeichnet gemacht.
Sehr schön, sehr schön.
Zählt das jetzt als Star Trek-Referenz für uns oder nicht?
Nein, das zählt nicht als Star
Trek. Die kann nicht bei uns abgehen.
Also für die, die es nicht gerafft haben, die Rückreise hätte tatsächlich deutlich mehr als 7 Jahre dauern sollen und mir war sofort klar, dass Stefanie nicht versehentlich falsch gemacht hat. Die einzige Frage war für
mich,
Ob Uwe oder Bucky ihren iCloud-Account mit der Zusammenfassung gehackt haben und das ihr untergeschoben haben oder ob sie das selber eingebaut hat.
Ich habe das nochmal hingeschrieben. Voyager-Scherz.
Ja. Du hast es auf die 7 Staffeln bezogen. Ich hab kurz überlegt, ob du dich da sogar noch versprochen hast, weil ich glaube, 70 Jahre hatten sie in Voyager geschätzt, dass sie brauchen für die Heimreise.
Und ja, das
war nein, ich habe mit den 7 Staffeln.
Ja, okay, auch schön.
Ja, also in Universe haben sie auch tatsächlich 7 Jahre dann gebraucht am Ende. Also,
stimmt.
Das ging schon 1:1 auf.
Ja, stimmt, hast du recht. Also, nur,
ich glaube,
es waren
197 Folgen oder sowas, aber so detailliert wollte ich da jetzt nicht drauf eingehen.
Ich wollte nur dem Audiokommentar noch hier hinzufügen, als Stefanie das gesagt hat, mussten wir alle lachen. Und ich glaube, Pascal hat fast bis zum Schluss der Zusammenfassung durchgelacht.
Und ich habe mich konzentriert, nicht auf euch zu gucken, weil ich nicht wusste, wie ihr reagiert.
Nein, also wirklich.
Und ich hätte mich total rausgebracht.
Sehr schön, sehr schön. Damit rechnet hier niemand, dass die Star Trek-Referenz auf einmal von dir kommt.
Das ist neu. Das soll wirklich auch die einzige bleiben.
Nachdem wir jetzt diese erste Überraschung für die Folge haben, kommt direkt die zweite. Die Titelübersetzung ist ausnahmsweise mal vollständig korrekt. Also fast vollständig korrekt.
Ja, aber
akzeptabel. Ist okay. Also im Englischen Enemies, im Deutschen statt Feinde, dann Todfeinde. Das haut aber schon hin.
Kann man lassen.
Ja.
Jo, das ist völlig legitim. Andere Übersetzung aber nicht.
Andere Übersetzung?
Wenn wir jetzt schon am Anfang sind.
Der Folge. Es sind ein paar sehr schmerzhafte Dinge übersetzt worden in der Folge. Meinst du gerade in der Rückblende?
Ja, vielleicht.
Erzähl's.
Nein, das habe ich nicht aufgeschrieben.
Ach so, dann muss ich wohl. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Muss ich ehrlich zugeben, mir ist es nicht bewusst aufgefallen in dem Moment, weil ganz ehrlich, ist ein Recap. Wer achtet schon so besonders aus Recap? Aber im Audiokommentar, im Stargate-Wiki steht's, im Recap sehen wir, wie Jack halt im Todesgleiter noch wegfliegt, nachdem sie das Alkesh in die Luft jagen. Und was man nicht sieht, ist, dass Tiak mit ihm im Gleiter sitzt. Und das Übersetzungsbüro wusste das wahrscheinlich deswegen auch nicht. Und deswegen sagt er im Deutschen, Jacob, hoch mit der Kiste. Während im Englischen korrekterweise Tiak, Nase hoch, keine Ahnung, irgendwas sagt. Also im Stargate-Wiki steht nur, dass da ein Fehler ist. Da steht aber nicht, dass es nur ein Übersetzungsfehler ist. Im Englischen war dieser Mist nicht drin. Mhm. Also da fängt die Folge ja schon sehr gut an, damit, dass sie hier quasi die Geschichte der letzten Folge umschreiben und plötzlich Jacob statt Tiak mit ihm da Dinge in die Luft gejagt hat. Ja. Da man ihn nicht sieht, ist es mir in dem Moment auch gar nicht bewusst gewesen, dass das gar nicht zusammenpasst mit dem, was da das letzte Mal passiert ist. Pascal, du musst den Unmute-Button drücken, wenn du reden möchtest. Es hilft.
Ich verstehe nicht, warum man an der Stelle überhaupt einen Namen einbauen muss, weil das englische Original sagt nur Mayday, Mayday, we're so going down. Warum man da jetzt Tiak hoch mit der Kiste draus machen
muss. Im Englischen sagt er Tiak, zieh hoch.
Ah, das ist ja, eine halbe Sekunde später in der Zusammenfassung.
Genau, ja. Okay. Ja. Und er nuschelt das Tirk, so wie er es im Englischen ja macht, ein bisschen weg und es ist auch Knallbumpeng da drumrum. Ich habe mir jetzt die Folge vom letzten Mal nicht noch mal angeguckt, wie es dort war, aber das ist mir schon öfter aufgefallen, dass die Übersetzungen halt, selbst bei so einem Recap scheint es billiger zu sein, das Recap noch mal neu zu übersetzen, als sich die passenden Audioschnipseln so wie im Recap nochmal zusammenzuschneiden. Deswegen kommt es häufiger mal vor, dass Dinge bei einem Recap anders übersetzt sind, als sie es in der Originalfolge waren. Das passiert auch heute noch bei Serien.
Ja? Das liegt aber auch daran, dass selbst im englischen Original im Recap nicht notwendigerweise der Dialog, der zu dem Bild passen würde, gesprochen wird. Also sie haben oft dann Voice-Overs, die eigentlich aus einer leicht anderen Stelle aus derselben Szene sind.
Das kann vorkommen, das stimmt, ja. Aber das ist, wie gesagt, auch was man häufig in Serien auch heute noch sieht, dass wenn dann ein Recap, selbst wenn es egal jetzt, ob es im Englischen das Gleiche ist oder nicht, auf jeden Fall wird es vielleicht ist das der Grund, dass sie dann im Deutschen sagen, wir checken das gar nicht erst, ob das identisch war, wir übersetzen es einfach als Teil der neuen Folge. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann im Zweifel auch die schnellere und billigere Variante ist, als irgendjemand hinzusitzen, der das nochmal passend zusammenschneidet.
Mhm, ist es auch. Aber wenn man zumindest auf die Betonung achtet, manchmal tun sie das nicht, das finde ich schon immer nervig. Da ist mein innerer Monolog unglücklich.
Das stimmt. Oh gut, das, ich sag mal so, das ist mir in der Folge noch an vielen Stellen aufgefallen, generell, dass in der deutschen Synchro die Betonung von Dingen, die Jack sagt, teilweise komplett verloren gehen. Also es gibt einige Stellen, wo er mit so leicht erhöhter Stimme überdreht, ironisch, sarkastisch Dinge sagt oder fragt. Mhm. Und es geht im Deutschen komplett verloren. Das fand ich dann schon ein bisschen schade.
Ja.
Naja. Ja, gerade bei dem ganzen Geplänkel mit Jacob von wegen, ob man jetzt sagen darf, wir schaffen es nicht oder nicht.
Wir müssen über das mit dem Commander hier nochmal reden.
Ja, genau. Oder
das. Also da haben sie ja in der Folge schon einiges gehabt. Ja. Naja.
Und ich hab dieses Mal nichts Negatives gesagt. Hat Jacob dann an der einen Stelle gesagt.
Ja.
Ich habe nicht gesagt, dass wir es nicht schaffen.
Naja. Ich bleib einfach mal gerade bei dem Thema Übersetzungen. Weil da ist mir noch eine aufgefallen, die fand ich eigentlich noch schwieriger. Die war mal wieder so schlimm, dass ich an der Stelle ins Englische umgeschalten habe, um zu schauen, warum das so weird ist. Es gibt die eine Szene, wo Sam und Jack über den Flur laufen und rumballern. Und Sam dann halt erwähnt, dass sie, bevor sie hergekommen sind, ja noch die Pläne dieses Schiffs studiert hätte. Und O'Neill sagt irgendwas sinngemäß zu ihr von wegen, sie wissen ja echt, auch so mit Sarkasmus natürlich in der Stimme, also sie wissen ja echt, wie man Spaß hat, oder? Und sie sagt dann halt, ich habe jetzt Spaß, Sir. Und im Deutschen sagt er plötzlich, ja, nur zu, Baby. Und das hat mich total rausgerissen. Und im Englischen sagt er nur, you go, girl. Was komplett anders rüberkommt, komplett anders kommentiert ist. Und ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen konnte, das mit ja, nur zu, Baby. Also, hä? Also, nee.
Das ist
Anfang der 2000er Übersetzung.
Ja.
Mhm. Macht sie nicht besser.
Das ist, es ist halt so unnötig. Es passt halt überhaupt nicht irgendwie in den Charakter, es passt nicht in den Moment. Es ist ganz weird. Also, dass er plötzlich sagt, nur zu, Baby. Nee,
das
geht gar nicht.
Ganz andere Kommunikation.
Ja, und genau. You go, girl, als Spruch, okay, völlig in Ordnung. Aber ja, also das muss ich sagen, das war hier somit das Schlimmste. Also ansonsten sind mir wirklich hauptsächlich Betonungsdinge aufgefallen irgendwie. So die Energie des Gesagten matcht halt nicht zu dem, was es eigentlich sein sollte. Aber an der Stelle war es wirklich so eigenartig im Deutschen, dass ich dann zurückgespult habe und nochmal nachgehört habe. Ja. Aber naja, Übersetzungen, ne? Und vor allem hier Übersetzungs...
Die mussten sie irgendwie ausgleichen, dass sie den Titel hinbekommen haben.
Ach so.
Das ganze Übersetzungsbudget ist für den Folgentitel draufgegangen, für das Voiceover war dann kein...
Uns ist echt nichts Schlimmes dann für den Titel eingefallen, wir müssen woanders noch so einen Goof einpacken, damit in 23 Jahren so ein paar Nerds sich drüber aufregen können.
So ungefähr.
Ich hatte ja vorhin die Voyager-Anspielung gemacht und es gab eigentlich die Idee, dass diese Staffel auch komplett für ein Jahr im Weltraum spielen sollte und sie quasi ihren Weg nach Hause suchen.
Jetzt, wo Voyager vorbei ist. Ne?
So eine Star Trek Voyager Lost in Space Mischung.
Wäre mal ein anderes irgendwo Konzept gewesen.
Aber Peter DeLuise glaubte nicht, dass man die Fans dass die Fans das glauben würden. Vor allem, weil es ja die Replikatoren gab.
Wieso gab es da eigentlich Replikatoren?
Meinst du jetzt In-Universe oder autorentechnisch?
Also, ich glaube, In-Universe wurde das nie aufgeklärt, warum da Replikatoren. Es wurde aber auch nie aufgeklärt, welche Galaxie es jetzt konkret war, außer dass es halt am Arsch der Welt war.
4 Millionen heißt noch nicht mal mehr Andromeda. 4 Millionen Lichtjahre.
Also, dass es da irgendwo auch noch Replikatoren gibt, finde ich okay. Weil, ich meine, die vermehren sich irgendwie exponentiell und breiten sich halt aus. Und irgendwann gehen sie halt auch mal von Pegasus-Galaxie in was auch immer als nächstes kommt, weiter. Dass sie da irgendwie gelandet sind, meinetwegen. Aber ja, dass sie dann halt genau dort, wo die zwei Schiffe gerade rumschweben, vorbeikommen und
Vielleicht waren die auch schon auf Apophis-Schiff.
Nein, die kamen doch mit einem fremden Schiff und haben angegriffen.
Haben doch extra angegriffen.
Das extrem advanced ist.
Wir wissen nicht, was das für ein Schiff war und warum das angegriffen hat und warum es Apophis Schiff angegriffen hat. Das müssen nicht unbedingt die Replikatoren gewesen sein.
Da hat sie nicht ganz unrecht. Das ist zwar die wahrscheinliche Erklärung, aber nicht unbedingt die einzige.
Es könnte irgendein anderes Schiff gewesen sein, das angegriffen hat und dann einfach mitten in die Luft geflogen ist.
Das Schiff war ja dann auch komplett weg. Aber es gab ja nicht mehr Trümmerteile.
Deswegen habe ich getippt, dass das Ding aus Replikatorenblöcken besteht und einfach sich rein diffundiert hat in Apophis Schiff.
Dafür waren es zu wenig Replikatoren auf dem Schiff, so groß wie das andere Schiff war.
Ja, aber also irgendein fremdes Schiff einer Spezies, die wir halt nicht gesagt bekommen haben, greift an. Und Apophis ist halt eh gerade mit Replikatoren beschäftigt und jagt sein Schiff in die Luft und damit löst er zufälligerweise zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich glaube, so war es nicht gemeint, aber so kann man sich's natürlich jetzt schön reden. Also ich hatte das jetzt schon so interpretiert, als wollen die Autoren uns sagen, dass das Schiff, das angegriffen hat, war ein Replikatorenschiff.
Ja, aber ja. Hätte ich jetzt gesagt, aber ist nicht geklärt.
Nee.
Aber es ist nicht die Pegasus-Galaxie. Wenn, dann wäre es die Ida-Galaxie der Asgard gewesen. Pegasus ist Atlantis. Da gibt es keine Replikatoren, so wie wir sie hier.
Natürlich gibt es in Pegasus Replikatoren, hast du nicht aufgepasst.
Ja, da gibt's Replikatoren, aber das sind diese ganz, ganz fiesen Replikatoren.
Ja, das sind andere, das ist richtig.
Mhm. Das ist, die heißen ja nur gleich. Eigentlich haben die fast nichts miteinander zu tun.
Also wenn wir versehentlich in der Ida-Galaxie stranden, hätte man natürlich auch einfach Thor anrufen können, für das Problem nach Hause zu kommen.
Hat er eine Hotline?
Ja, sagen wir so, er hat schon das Talent, im Zweifel im passenden Moment aufzutauchen und zu helfen. Also und vor allem mit einem Hattack schaffen sie es halt aber zur Not auch irgendwie zu den Asgard nach Hause in sinnvoller Zeit, wenn sie schon mal in der Galaxie sind.
Hi, wir waren gerade in der Gegend und haben gedacht, wir kommen kurz vorbei.
Ja. Supreme Commander, ja bitte. Da ist ein Goa'uld-Hattack. Und die wollen eine Landeerlaubnis.
Mit einem US Air Force Ding.
What? Ach, die wieder. Ich habe die Tage gerade so einen Ausschnitt gesehen, jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, was das war. Hammond sitzt auf einem der Erdenraumschiffe, ganz späte Staffel, und sie sind gerade irgendwie Schlacht am Verlieren und auf einmal fliegt alles in die Luft. War das sogar in Ark of Truth?
Das war das Finale von der siebten Staffel.
Das Finale der siebten Staffel? Mhm. Wo irgendeiner sagt, was war das denn? Und er grinst nur und sagt, ah, SG-1 war das, SG-1.
Mhm. Das war, als O'Neill auf dem Stuhl saß und die Drohne
gefeuert hat. Stimmt, das ist das, ja. O'Neill sitzt auf dem Thron in Antarktika und ja. Ballert alles labert weg.
Labert schon wieder kein Deutsch mehr oder kein Englisch und kann aber noch Drohnen schießen.
Kommt mal vor, ja.
Ja, passiert.
Genau. Ungefähr so wird es wahrscheinlich auch Thor in dem Moment gehen. Wenn ihm die Situation beschrieben wird, wir denken, ah, die kenne ich.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Aber eigentlich sind unsere Leute ja tot.
Nein, Hammond sagt, sie werden noch nicht mal vom SGC für tot erklärt, weil Hammond weiß mittlerweile, wie der Hase läuft.
Das aber auch gut.
Im Zweifel kümmert sich Oma de Sala um Daniel und der sorgt schon dafür, dass die anderen auch wiederkommen. Wahrscheinlich ist nach dem Gespräch mit den Tok'ra Hammond erstmal in sein Büro gegangen und hat geguckt, ob die alle nackt da rumstehen.
Wer weiß,
die Folge kommt erst ganz viel später.
Ach ja, stimmt, das kommt erst. Mist.
Das kommt erst, genau.
Ach, da war Hammond Zeit. Doch kein nicht mehr Kommandant.
Nee.
Da war O'Neill schon.
Da ist O'Neill, genau.
Was ich meine ist, sie haben 95% der Strahlendosis vom Stern abbekommen und dann schalten die Schilde ein und dann halten die Schilde wieder 9 Stunden.
Ja gut, das ist so, dass Strahlenschäden nicht kumulativ sind, sondern dass es irgendwie einen definierten Counter gibt, ab welcher Sekunde die definitiv tödlich sind und vorher egal. Das ist ein allgemeines Science-Fiction-Problem.
Also selbst wenn man dann nochmal mehr Schutz durch die Schilde hat, sie haben schon 95% der Maximaldosis abbekommen. Schwierig.
Aber also vielleicht hält der Raumschiff-Rumpf ja 100% der Strahlen raus, aber für genau 60 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, also fairerweise, das heißt hier im Wesentlichen ja, der Raumschiff-Rumpf
ist wie Sonnencreme, schützen,
aber nur so und so lang. Von daher, also ja, wenn, dann hat der Raumschiff-Rumpf 95% der Strahlung abgekriegt und dann kann es natürlich sein, dass die Schilde nochmal den Unterschied machen.
Aber das ist halt so die Sci-Fi-Logik von das, was uns hier schützt, schützt uns halt komplett 100%ig, bis der Hammer fällt und dann halt gar nicht mehr und dann haben wir ein Problem.
Ja, ja. Und das haben sie aber selbst ja ausgeschlossen, indem sie gesagt haben, die Schilder halten auch eine gewisse Zeit die Strahlung ab. Deswegen.
Ja, die halten das nur 10 Stunden.
Also, wenn die Schilder 100% schützen, ist ja kein Problem. Ich glaube noch nicht mal, dass explizit erwähnt wurde, dass die Strahlung im Sinne von ionisierender Strahlung das Problem ist, sondern das heißt nur, die Strahlung wird uns ein Problem machen. Nach Zeit X, es wäre theoretisch auch möglich, dass es einfach darum geht, dass irgendwann der Raumschiffrumpf so heiß wird, dass er anfängt auseinanderzufallen. Und das wäre tatsächlich ein Problem, was du bis 5 Minuten früher noch komplett umgehen kannst und auch nochmal drastisch verlängern kannst, wenn die Schilde einfach 99% der eingehenden Strahlung blocken.
Ja, also in Worten wurde nur gesagt, die Strahlung wird zu einem Problem. Mhm. Ich behaupte aber, der Kontext und wie O'Neill reagiert und wie sie miteinander reden, das war eher so die Angst vor, wir werden verstrahlt. Ich glaube,
das ist eher nur, was Jack angenommen hat, genau, wenn er von Strahlung spricht.
Das stimmt, ja.
Exhibit B, ja. Als sie noch die 5 Minuten haben und gerade die Schilde wieder einschalten, als sie noch die 5 Minuten haben, nachdem die 10 Stunden fast rum sind, ist die Aussage von Jack aus dem Kontrollraum, Kinder, langsam wird's hier oben warm.
Good point.
Ja, gut, Strahlen kann aber
auch... Ich höre euch nicht mehr.
Strahlung kann auch wärmeempfindend sein.
Ja, kann natürlich sein, dass es wirklich nur darum geht, dass wir hier verglühen. Ja.
Aber es ist ein blauer Stern. Der hat wahrscheinlich schon ordentlich Strahlung, wenn man so dicht dran neben rumfliegt.
Ja gut, die Zahlen sind Schallrauch und arbiträr. Nachdem das Hattack sowieso komplett erfunden ist, ist es auch wurscht, egal, was für Sterne ausfällt und was für welche nicht.
Das auf jeden Fall. Ich würde behaupten, im Zweifel funktionieren Strahlen und wie lange man die aushält, halt ähnlich wie wie räumliche Abstände, die man durchquert und so. So wie es halt gerade. Ja, Plot. Genau, es ist einfach nur plotrelevant.
Aber wir haben doch gar kein Stargate in der Nähe derzeit. Uns die Plotholes generiert.
Der Effekt überträgt sich zu einem gewissen Grad auch mit ich wollte Ringtransportern sagen, aber ja. Im Zweifel auch mit Hyperantrieben. Alle Sci-Fi-Tech kann das irgendwie.
Aus offensichtlichen Gründen, weil um schneller als Lichtgeschwindigkeit zu reisen, musst du Kausalität kaputt machen, da entstehen Plotlöcher, ob du willst. Ja.
Egal, wie schnell du über mehr als Lichtgeschwindigkeit fliegst. Ob 1 oder 1000 ist dann auch kein Unterschied mehr.
Ja.
Musst du die Gesetze der Physik nur einmal brechen. Die FDP wird das gefallen.
Ja, was ist denn jetzt mit Apophis?
Der lebt bestimmt noch. Wenn es nur mit Goethe ist.
Irgendwo im Exil, weil zumindest werden wir ihn ja im Laufe der Serie nicht mehr sehen, ist die falsche Formulierung. Es wird mehrfach von ihm geträumt, dann wird er zigmal erwähnt und zweimal kommt er wieder vor, weil alternative Zeitlinie. Aber in unserer Zeitlinie und in Real sehen wir ihn zum letzten Mal jetzt.
Fairerweise, der Sarkophag braucht schon auch eine gewisse Anfangsmasse, um Leute wieder zu beleben. Ich glaube, aus Einzelatomen haben wir bisher noch nicht gesehen, dass das geht.
Ich fand es sehr, sehr schön, wie in den Audiokommentaren an der Stelle, wo es Boom macht, Martin Wood sagt, Apophis is gone, guys. Und Tichner flüstert leise, Baby. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren sie sich da halt auch noch nicht so zu 100% sicher, ob irgendein Autor in einer der nächsten Staffel nicht noch mal sich was überlegt.
Der war ja in seinem Schild.
Der übrigens jetzt auch langsame Dinge aufhalten kann.
Ja, das ist ja schon XP-Edition.
Weil wir haben ja sein Personenschutzschild eigentlich kennengelernt. Als Projektilwaffen gehen da nicht durch, aber mit feinen Bogen kannst du ihm wehtun und ihm was zuwerfen kannst du auch. Aber offensichtlich war das Erlebnis mit SG-1 bastelt sich im Wald Pfeile und Bogen traumatisierend genug für ihn, dass sein aktuelles Schild diese Lücke nicht mehr hat, weil er steht da und Replikatoren können drauf rumkrabbeln. Oder das sind 2 Modi, die du umschalten kannst, je nach Bedarf. Das wäre ja auch gar nicht so doof.
Malika hat doch gezeigt, dass es diese Schilde gibt.
Ja, deswegen.
Aber wo wir gerade von Sachen, die spontan anders funktionieren, als eben gerade noch reden, offensichtlich der Gehirnwäscheprozess, den man auf T'ai angewendet hat, auch intime Kenntnisse davon, wie man einen Hattack fliegt. Weil in der letzten Folge hat es noch geheißen, Selmak ist der Einzige, der das Attack fliegen kann. Und in dieser Folge stellt sich T.I.K. hin und sagt so, oh mein Gott, unsere Hauptantriebe versagen und ich kann hier keine Energie von A nach B transferieren und weiß genau, wie das Ding bedient wird. So, warte, ja. Was jetzt?
Wobei das ja nur, also wir hatten uns ja da auch ausführlich drüber unterhalten, warum angeblich T.I.K. das nicht können soll. Und wir haben ja auch schon festgestellt, das ergibt in Universe eigentlich nicht viel Sinn.
Das ist richtig.
Ja. Ich glaube, wir sind am Schluss dabei geblieben, dass es einfacher war, dass Jacob das Ding fliegt, als T.I.A.K. zu erklären, wo sie hin müssen. Sollen wir mal kurz pausieren, bis Stefan jetzt
das
wieder hört? Das
wollte ich gerade vorschlagen.
Nein, ich höre euch jetzt wieder, aber es ist echt nervig. Das ist schon das zweite Mal, dass jetzt meine Kopfhörer ausgefallen sind.
Ja, ah. Jetzt bist du auf dem falschen Mikro.
Könnt genau. Ihr noch mal kurz...
Besser?
Ja.
Yes.
Okay, gut. Was habt ihr eben gesagt? Bitte noch mal kurz für weg. Mich.
Es ging jetzt gerade eigentlich nur darum, dass
T.I.A.K. spontan Hattak-Flugstunden bei der Gehirnwäsche bekommen hat.
Genau, weil in der letzten Folge konnte angeblich ja nur Jacob das Hattak fliegen
ja.
Und jetzt kann T.I.A.K. doch.
Und ja, vielleicht hat er damals nur sein, vielleicht ist es eins mit Automatik und das kann er fliegen, aber das andere hatte Schaltung und das kann er nicht fliegen.
Moment, das ist das gleiche Hattak.
Nein, ist es nicht. Nein, ist es
nein.
Also doch, ja, doch,
ist doch, Attack. Doch, doch, es ist das gleiche
größer.
Attack.
Ah ja, aber
ja, nein, 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 nein. Wir fliegen ja mit Kronos Attack immer noch.
Ja, ja.
Das ist das gleiche Attack.
Oh, die wechseln so oft dieses Schiff.
Ist halt kaum irritierend, dass es immer das gleiche ist, nur einmal stehen da halt Feuerschalen und einmal nicht.
Ja, ich meine, die mussten so viel umdekorieren an dem Set, weil es ja immer der gleiche Flur ist, aber dann einmal ist es gold dekoriert, einmal nicht. Dann stehen Feuerschalen, dann ist es rot beleuchtet, einmal nicht.
Am meisten Spaß ja. Hatte Tichner bei der Erwähnung, dass wenn sie von Kronos Schiff auf Apophis Schiff rüber transportieren mit den Ringtransportern, er sagt so, jetzt gehen sie da in den Ringraum, Cut, immer noch die gleiche Stelle, aber jetzt anders dekoriert, gehen sie wieder raus aus dem Ringraum.
Oh, und die Stelle, wenn sie dann in den Ringtransporter so reinrutschen, die Stelle fand er auch sehr gut.
Ja. Und er hat immer wieder betont, hier, ein Raum, anderer Raum, ist derselbe Raum. Also er hat da echt viel Spaß mit gehabt. Genauso mit den Gängen hier. Ja, jetzt haben wir hier die Gänge halt rot beleuchtet, weil wir haben uns halt überlegt, wie kann der Zuschauer erkennen, welcher Flur jetzt zu welchem Schiff gehört. Naja, den einen beleuchten wir halt rot. Wir haben nur drei.
Der andere hat noch ein bisschen Golddeko-Gitter am Wal, ja. An der Wand.
Und die haben, genau, einmal haben sie die, einmal nicht. Aber ich fand es halt sehr witzig, nachdem Tichiner das halt so betont hat, dass eigentlich nur die Deko unterschiedlich ist. Schon ganz am Anfang, als sie ein Zoom-Meeting mit Apophis haben, erwähnt er natürlich nochmal, dass jetzt gerade beide Seiten dieses Meetings eigentlich am gleichen Set sitzen und halt nur asynchron aufgezeichnet haben. Und dann sagt er halt auch, ja, hier haben wir halt auch die Brücke mit Feuerschalen und so weiter. Und auf Kronos Schiff steht halt dieser Thron da. Und wir haben das halt nur anders dekoriert, aber ist ja quasi das gleiche Set. Und in dem Moment, wo Apophis auf Kronos Schiff kommt, guckt er sich halt um und schimpft darüber, wie hässlich das hier dekoriert ist. Das fand ich halt schon sehr witzig. Aber und die Hattaks scheinen alle aus derselben Produktionsfabrik zu kommen. Das ist eine Produktionsserie, die sind alle identisch, bis auf was der Guault, der das Ding fliegt, halt entscheidet, wie er es gern dekoriert hätte.
Wir haben sogar eine offene API.
Ja, Stefanie.
Die Bemerkung fand ich auch gut, weil sie von diesem Brückenset, Peltak-Set gesprochen haben und dann diese Bildschirme erwähnt haben, über die sie sich ja sehen. Und dann gemeint haben, die Wand existiert gar nicht.
Ja. Der Rest der Brücke ist wirklich ein Set. Und die vierte Wand, aus der du die ganze Zeit gefilmt wird, wenn du sie alle da stehen siehst, die ist halt offen und die haben sie dann auch gar nicht sich die Mühe gemacht zu bauen, sondern die offene vierte Wand ist halt ein Greenscreen.
Und die Hälfte dieser Folge ist Special Effects, von dem Special Effects Team eigentlich gestaltet.
Es gibt auch kaum eine Szene, in der nicht irgendwelche Effekte oder sogar CGI eine Rolle spielen. Sehr, was das angeht, sehr kostenintensive Folge.
Jetzt müssen sie den Rest der Staffel sparen.
Uns ja.
Aber woher haben die diesen verdammten Tennisball?
Tennisball?
Das ist eine gute Frage.
Hat Jack den immer dabei, falls ihm langweilig wird?
Ich
na gut, er hat ja auch mehrere Kisten P90 dabei, falls ihm langweilig wird.
wenn Carter und Carter, wenn die beiden Carters die Kristalle und die Schilde reparieren gehen, dann bleiben ja Jack und Daniel auf der Brücke zurück und erst versucht ja Daniel dann ihm zu helfen, dass er über das redet, was auf dem Planeten passiert ist, und danach, wenn sie das abgehakt haben, ist ihnen wohl langweilig und dann sitzen sie oder liegen da so halb auf dem Boden rum und spielen mit und schießen sich immer so einen Tennisball zu. Also, und wo kommt dieser Tennisball her?
Ja, im Zweifel hat Richard den Anderson wieder irgendwo einen Prop rausgerissen. Vielleicht war der irgendwie ein Bestandteil vom Peltax-Set oder so. Irgendwie musste man die ja bauen.
Aber.
Ah, vielleicht, weil du meinst, der Sesselstall vielleicht, der hat vielleicht gekippt und irgendjemand hat einen Tennisball unten drunter gestopft.
Zum Beispiel.
Hat so ein Hattack eine Anhängerkupplung?
Für andere Hattack abzuschleppen?
Ja.
Nein, da musst du unten reinfliegen, da wo die auf den Pyramiden landen. So. Andocken, und dann kannst du den mitnehmen. An.
Du kannst gerade so wie diese Troschka-Puppen, kannst du dann Hattack stapeln oder wie?
Ah, ich dachte, wenn das Hattack eine Anhängerkupplung hat, vielleicht haben die auch irgendwo Tennisbälle im Vorrat, falls ihnen die Kappe von der Anhängerkupplung
also, nee, das wird dann oben auf die Spitze gesetzt, wenn du, weißt du, wenn es irgendwie so reinfliegen muss, oben auf die Spitze.
Damit du nicht den Lack verkratzt und
im Hattack ja, und dann können sie das einhaken an den verschiedenen Stellen und dann können sie zusammenfliegen. So läuft das. Plan,
ja.
Aber um gerade auf das, was ich gerade eben angedeutet habe, zurückzukommen. Die ganze Geschichte fing noch damit an, dass sie den Tok'ra beim Umzug helfen, oder?
Mhm. Ja.
Aus welchem Grund hat SG-1 kistenweise Erdenwaffen eingepackt?
Haben sie nicht, die kamen vom Goa'uld-Transporter.
Okay, und warum hatte der Goa'uld-Transporter kistenweise Erden-P90 dabei?
Wegen dem Replikator. Wir hatten in der Vergangenheit schon lustige Tauri-Infiltrationsdinger gefahren. Und es war sein Hauptmutterschiff.
Also, du meinst, die hat er einfach dabei, falls man sie mal braucht.
Ja, und fairerweise, dann hat Tirk nach seiner Gehirnwäsche gesagt, so, Alter, hier Replikatoren funktionierten Erdenwaffen am ehesten dagegen, dann nehmen wir die mit ins Transportschiff.
Also, ich meine, ja, es gibt die Szene, wo Tirk das sagt. Waren sie da nicht auf Kronos Schiff?
Da waren sie schon auf Kronos.
Ja, da waren sie auf Kronos.
Also du meinst, die haben die mit. Also du willst mir sagen, der hat nicht nur auf seinem Mutterschiff kistenweise Erdenwaffen dabei, sondern die haben sie auch noch eingeladen, als sie gesagt haben, wir müssen hier weg. Oder ja, waren die zufälligerweise schon auf Kronos? Wir müssen
hier weg, um vor den Replikatoren zu fliehen. Offensichtlich gibt's hier in dieser Galaxie Replikatoren. Also wenn wir irgendwas mitnehmen, dann die einzigen Waffen, von denen wir wissen, dass sie dagegen die funktionieren.
Ja, aber dann nicht benutzt haben, alle Jaffa auszustatten, weil die Bewacher von Apophis hatten.
Ja, okay. Keine.
Weil Tirk sagt erst, wir müssen die holen gehen, als sie schon auf einem anderen Schiff waren.
Ja, man muss zur Verteidigung sagen, vielleicht, also die Waffen mitnehmen ist eine Sache, die Leute dran ausbilden, wie die funktionieren, halt eine andere, ne?
Ja.
Süß ist auch die Bemerkung, die Geste, die Daniel dann macht, wenn sie dann sich selbst mit den Waffen ausstatten, SG-1. Und Daniel sieht dann die Kiste, aus der die Replikatoren gekommen sind, und macht dann so dü. diese, da sind sie rausgekrabbelt.
Aber das erste Mal, dass Daniel eine P90 benutzt.
Echt?
Ja. Vorher hat er immer nur Z-Waffen gehabt und Pistole.
Und eine Pistole. Warte mal. Am Ende von Staffel 1 gibt's ein Ding, wo er hier einen auf Rambo macht mit zwei Maschinengewehren, aber da waren es noch keine P90, gell? In der ersten Staffel hatten sie noch eine andere.
Genau, da waren es noch keine P90, genau. Anscheinend hat er seine P90-Ausbildung jetzt abgeschlossen oder so.
Sie haben übrigens im Audiokommentar auch noch mal darauf hingewiesen, dass sie unter anderem die P90 so gerne jetzt verwenden, weil da die Hülsen nach unten rausfliegen, was beim Dreh halt viel angenehmer ist. Drauf gekommen sind sie. Es kam die Frage auf, warum unser Team jetzt eigentlich die ganze Zeit diese Schutzbrillen anhat. Stefanie hat schon wieder den Ton verloren. Ich sag's euch. Kauft euch ein Apple, da habt ihr nie technische Probleme, habe ich gehört. sie kann mich ja gerade nicht hören. du. Wenn wir diesen Podcast bei der GEMA melden würden, dann könnte ich jetzt. Jetzt habe ich ein Echo.
Echo.
Hallo. Jetzt ist Echo weg.
Ja, schon wieder. Sorry, ich habe euch nicht gehört.
Das haben wir gemerkt. Ich habe auch vielleicht nur ein bisschen drüber gelästert.
Es ist. Ups. Die Technik passt nicht heute.
Ich wollt eigentlich gerade sagen, leider haben wir diesen Podcast ja nicht bei der GEMA lizenziert, weil das arschteuer ist für einen Podcast, selbst wenn er nur klein dreistellig ZuhörerInnen hat. Mhm. Sonst hätte ich jetzt einfach hier Jeopardy-Musik oder hier die Ärzte-Umbaupause einspielen können.
Mhm. Hätte jemand ein Keyboard da und selbst spielen, würde es, glaube ich, gehen.
Nur wenn wir es kommentieren.
Ja, das ist ja kein Problem.
Ich glaube, es muss genau andersrum sein. Wir dürfen nicht die Musik verwenden, weil es in den Podcast passt. Aber wenn wir die Musik abspielen, um dann eine Folge über diese Musik zu machen, das ist okay. Also wir könnten mal eine Sonderfolge über die Intro-Musik oder generell die Musik von Stargate machen. Dann dürfen wir sogar Snippets verwenden. Das wäre nur Fair Use. Ja, wo waren wir denn gerade? Ah, bei dem P90. Und den Brillen. Die SG-1 hat die ganze Zeit diese Schutzbrillen auf. Und die haben sie ja sonst auch nicht immer auf, wenn sie irgendwo unterwegs sind und rumballern. Und da kam halt die Frage, wieso eigentlich? Und die Erklärung ist ganz einfach out of universe. Der Stunt Director hat gesagt, ey, wenn die so eng zusammen in dem Gang stehen, dann dürfen die nicht mit Waffen ballern, weil das ist zu gefährlich, da fliegen ja Dinge rum. Und mit Schutzbrillen durften sie näher beieinander sein. Ja.
Was in-Universe noch viel lustig ist, nachdem der Stunt-Coordinator wahrscheinlich Dan Shee war, läuft es drauf raus, dass Seiler gesagt hat, Alter, ich habe mir letzte Woche viermal das Auge ausgeschossen. Ab jetzt gibt's Brillen für alle.
Ja, ungefähr ja. So.
Vier meiner zwei Augen sind jetzt weg, deswegen.
Ja, das fand ich sehr schön. Dass sie haben einige Probleme damit gehabt, in diesen engen Gängen rumzuballern. Was, glaube ich, vielen ZuschauerInnen nicht unbedingt bewusst ist, ist, dass wenn du Dummy-Projektile, also keine Projektile, Dummy-Patronen drin hast, dass da zwar im besten Fall vorne kein Projektil rausfliegt, aber trotzdem du alles hast, was die Waffe so tut, inklusive Recoil, inklusive ist es laut und so weiter und so fort. Und Stefanie hat sich gerade gemeldet.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, nee, ist okay.
Aber es passt gerade thematisch gut, weil an der einen Stelle, wenn die gegen die Jafar und Tiai kämpfen, wo nur die Hälfte von denen von dieser Blendgranate, das ist ein anderes Thema. Aber da siehst du hinter Carter und O'Neill
ja.
Die Stellen, wo die Kugeln einschlagen sollen. Da stecken so Dinger in der Wand.
Da hängen einfach tatsächlich so
Gemische mit Schießpulver ja. Und sowas, die dann gezündet werden.
Die haben sie an die Wand gepappt und dann in der passenden Farbe angepinselt wie die Wand. Wenn man sie weiß, sieht man die überall kleben und weiß dann schon, wo die Schüsse landen, genau. Tup. Überall dort, wo eine Stabwaffe hinschießt, muss ja dann irgendwie der Effekt sein. Und im Gegensatz zur Z wird der nicht nachträglich gemacht. Ist mir noch nie aufgefallen, aber ich werde wahrscheinlich in Zukunft darauf achten.
Doch, in der Folge ist es mir aufgefallen, schon bevor ich die Audio-Folge mit den Audiokommentaren geschaut
habe. Okay. Ja, was auch für ein Problem hatten in den genau in derselben Szene dann halt auch in den Gängen ist, während sie da rumballern, rieselt die ganze Zeit so Staub von den Wänden. Und das war nicht absichtlich. Es ging jetzt nicht darum zu sagen, wir schießen hier auf die Wände und da zerbröselt ihr alles, sondern die Wände sind halt aus Styropor. Und wenn du eine Waffe auch mit so Dummy-Munition in der Nähe der Wand die ganze Zeit abfeuerst, dann macht das halt Druckschwankungen und Vibrationen. Und dann zerbröselt halt die ganze Zeit dieses Styropor. Und deswegen siehst du dann auch am Boden und vor allem in den Ecken der Gänge, aber halt entlang der ganzen Wände, am Boden halt auch so eine Spur, als hätte da jemand ja Gipsstaub hingestreut. Und ja, und man sieht dann auch den Staub so aus der Wand rauspusten, während sie nebendran eigentlich in eine andere Richtung schießen. Und ja, das war produktionstechnisch. Passt aber irgendwie gut rein. Ich meine, wenn ich hier irgendwelche uns wird ja nicht gesagt, aus was genau die Wände auf so einem Schiff sind. Wenn die aus Gipskarton sind, dann passt das ja.
Das ja, ist alles rieselt. Echtes Gold ist teuer.
Ja, ich meine, du würdest ja keine Wände aus echtem Gold bauen, aber vielleicht sind sie mit echtem Gold überzogen, aber ich tippe eher auf Goldfarbe.
Nein.
Nicht bei den Guault. Ja, Gold kann man ja replizieren. Das sind die anderen Replikatoren. Funktioniert hier nicht. Ja, Stefanie?
Nie gut mit Replikatoren, ja.
Das ist sehr, sehr ein sehr lahmer Tod für Apophis.
Ja.
Vor allem, weil er dafür, gar nicht so viel Screentime in der Folge hat.
Aber er wurde auch, glaube ich, nie wirklich von uns jemals getötet. Das ist immer von anderen.
Mhm. Wir waren höchstens Proxy.
Jetzt, wir waren höchstens dabei.
Ja. Wir nehmen einen Gold nach dem anderen raus, aber der eine, um den es so lange ging, der nicht. Den ja, schaffen wir nicht. Ich meine, okay, da kommt ja aber halt auch
Heulen zu den Menschen. Aber wir schreiben trotzdem auf die Fahne, dass er tot ist, dass wir ihn getötet haben.
Ja, ich meine, als das erste Mal gestorben ist, kam er halt auch sterbend angekrochen und hat um Hilfe gebeten und wir haben ihm nicht geholfen, weil wir nicht konnten. Aber das müssen wir ja nicht rausposaunen in die Galaxis. Wir hätten ihm geholfen, wenn wir gekonnt hätten. Ist vielleicht ein schlechter Take in einer Welt, in der alle die Gurgel scheiße finden.
Aber das ist unser 21. Takt, dass wir indirekt oder direkt killen. Mit diesem.
Was nochmal?
Es ist unser 21. Hattack.
Ach so, echt?
Ja. Ja, dank Apophis Flotte und Heroes Flotte und so. Da haben wir ja, waren wir ja schon
da fleißig. Jagen wir so ein bisschen was in die Luft.
Wir haben die Zahlen nach oben getrieben, weißt du? Aber hier war es jetzt nur 21.
Krass. Irgendwer hatte gerade eben schon angesprochen, dass Jacob später, als Daniel sagt, hier, das war aber ganz schön knapp, ihr habt es beinahe nicht geschafft, ruft Jacob ja noch so rüber. Ich habe nichts gesagt.
Dieses Mal habe ich es nicht gesagt.
Genau. Ja. Viel schöner fand ich davor, als sie beinahe draufgehen und bevor diese Diskussion war. Als das Thema aufkommt, kommt ja Jack reingelaufen und ja, das schaffen wir nicht, ah, das schaffen wir nicht, ah, das ist ja schwierig. Und Jack, ach, ihr seid alle so negativ und Jacob sagt noch, wir schaffen es nicht. Und während eigentlich der Fokus dann wechselt.
Jack haut ihm so auf die Schulter.
Boxt ihm so gegen die Schulter. Während eigentlich der Fokus gerade vorne zu Daniel geht, der versucht, das Problem zu lösen, ist ihm einfach im Hintergrund. Und ich bin so sicher, dass das Richard Dean Anderson mal wieder war an der Stelle, der einfach dann, obwohl sie gar in dem Moment gar nicht mehr um sie geht, so im Background einmal ihn noch knufft. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht so negativ sein.
Ja. Und mir dir die Chance entgehen lassen, einmal recht zu haben. Was? Willkommen in meiner Welt. Was? Ja.
Genau, das war dann direkt danach so. Wir haben es geschafft.
Ja. Aber auch dieser Dialog, den sie mit Apophis führen. Apophis spricht ja die ganze Zeit in Geult.
Warum?
Aber eigentlich? Daniel stellt ihm dann eine weil er es kann. Und Daniel stellt ihm dann eine Frage, normal, in unserer Sprache, welche Sprache auch man auch immer es hört. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, whatever. Und Apophis antwortet darauf. Und Daniel meint dann ja irgendwann, okay, wir ergeben uns. Nachdem Apophis droht, uns abzuschießen. Und Daniel meint, ja, okay, wir ergeben uns. Und hä, warum haben sie das gesagt? Und der dreht sich dann um und sagt zu Jack, ja, ich will einfach nur Zeit gewinnen. Und ich denke mir, der hat eben gehört, was du gesagt hast in der Sprache, die du sprichst. Der hat jetzt auch gehört, dass du Zeit gewinnen wolltest. Wie dumm.
Nein, der Kommunikationsoffizier, der außerhalb des Bildes am Kommunikationsterminal an der Seite der Brücke sitzt, der drückt natürlich immer auf Mute. Das ist Push to Talk. Und der überträgt natürlich nur das, was du übertragen willst.
Der nicht KI. Da ist, weil die ja eigentlich nur
alternativ Mutterschiff sind. Was auch immer die Tonabnahme, also das Mikrofon vorne an diesem Greenscreen-Schirm, den es nicht gibt, ist.
Aber weil er sich so leicht umgedreht hat, dann
genau,
nicht.
Genau. Mhm. Da ist halt auch, das ist auch eine KI drin, wie im Stargate. Und die erkennt dann natürlich schon, ob du gerade was in das Zoom-Meeting sagst oder halt nicht.
Apropos Features von dem Attack.
Der kann ich immer noch hören. Warum? Warum sagst du das? Ich will nur Zeit gewinnen.
Uh-huh. Ist ja egal. Klasse. Das nächste, was Apophis sagt, ist ja.
Er hat eben auf deine Frage geantwortet, obwohl er.
Apophis sagt, das nächste ist ja zu spät, deswegen ist ja egal.
Ja.
Sie können eben, hat eh keinen Unterschied gemacht. Features von Attack. Wieso bremsen die Attack, wenn man den Antrieb abschaltet?
Na gut, Sci-Fi-Weltraumantrieb.
Ich hätte gesagt Autorekuperation, sie gewinnen einfach Energie zurück. Nein. Es ist mal wieder der typische Sci-Fi-Fehler. Sie hätten weiterfliegen müssen.
Ja, ja. Das ist ja hier in Sci-Fi. Wir haben leider nur Treibstoff für die Hälfte der Strecke, nicht für die ganze Strecke. Ja, scheißegal, dann beschleunige halt bis zur Hälfte und warte. Mhm. Ja, that's not
how. Fliegt nicht in der Nähe von dem Stern vorbei.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber das ist ja, ich sag mal so, so funktioniert halt Physik im Weltall in allen Sci-Fi-Genres, die ich kenne. Es gibt natürlich Hard Science, ja, aber
die neuen Star Trek-Serien achten da sehr drauf mittlerweile. Aber ist okay.
Ja, ja.
Die alten nicht, ne. Ich glaube, wir haben schon wieder Ton verloren.
Mhm. Müssen wir mal gucken, dass wir so langsam mal zum Ende kommen.
Jetzt versaue ich Uwe noch einmal den Schnitt.
Okay. Jetzt
schön wieder. Nix. Bucky. Dein Audio No-Skate hat das rausgefiltert. Ich muss da gar nichts machen.
Wenn ich meinen eigenen Kram zu gut einstelle. Verdammt.
Hm. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Du hast eben schon gesagt, Bucky, und du hast auch hier stehen, Hattack haben eine offene API. Wieso?
Naja, Apophis kann mit seiner Hand, seinem Handgerät die Türen von Kronos auf und zu machen. Anscheinend ja, haben die einen offenen API-Key.
Göttliche Macht.
Offener API-Key. Weil er hat die offensichtlich nicht ausgewechselt, als er an Bord gekommen ist. Das ist immer noch seine. Sie passt ja perfekt. Deswegen, müssen die ja ein offenes WLAN, offene API haben, damit das allgemein funktioniert. Die kommen ja, du hast ja auch schon gesagt, die kommen ja alle von derselben Produktionslinie. Von daher ist das ja gar nicht
so abwegig. Wahrscheinlich schon, ja. Und so ein Systemlord-Gott, der ist da einfach hardcoded drin. Da kann auch so ein Kronos nicht dafür sorgen, dass es nicht. Ich stelle mir das witzig vor, wenn die sich gegenseitig auf ihren Schiffen besuchen und dann gegenseitig trollen.
Wenn man sonst keine Probleme hat, macht
man sich welche. Nee, ich stelle mir das hier wie bei Among Us so vor. So, Apophis sitzt in seinem Quartier und macht dann remote einfach bei Kronos am Quartier die ganze Zeit immer wieder die Tür auf oder so.
Nein, nicht schon wieder.
Danke. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten.
Wir hatten das letzte Mal uns unterhalten über diese Szene, als Jack und Tiag angegriffen werden auf dem Heimatplaneten, dem alten, der Tok'ra. Und irgendwer hatte, zu Recht betont, dass Jack da wohl seine komplette Ausbildung verloren hat, irgendwie so ungesichert irgendwie im Gelände rumzulaufen und dass er da schon irgendwie auch eine Schuld dran trägt, dass das jetzt nicht so gut ausgegangen ist. Das ist sogar Jack bewusst. Das spricht er hier ja dann auch im Gespräch, ich glaube, mit Daniel an. Er gibt sich da schon die Schuld dran und er sagt sogar explizit, ja, ich habe nicht aufgepasst, ich habe Mist gebaut. Also, es ist nicht so, dass das vergessen wurde aus Autorensicht, sondern zumindest mal jetzt aus dieser Folge betrachtet, retrospektiv, hat Jack da halt tatsächlich in Story schleifen lassen und deswegen jetzt natürlich auch Gewissensbisse. Finde ich besser, als er ist einfach nur ein Depp, der nicht drauf geachtet hat, weil wir sind zu blöd, das zu schreiben. Sondern man hat sich da offensichtlich doch ein bisschen Gedanken drum gemacht. Das macht es einen Ticken besser.
Es ist ihnen nachträglich aufgefallen, sie haben es jetzt in Story korrigiert.
Ja, das ist natürlich die große Frage, die wir nicht beantwortet bekommen werden. Mhm. So, war das von vornherein so gedacht oder haben sie halt dann zum Staffelanfang, irgendwer hat es im Nachgang gemerkt und dann haben sie gesagt, ja, das bauen wir dann noch ein. Weil es hat ja hier für die Handlung keine große Relevanz, dass sie dieses Gespräch haben. Mhm. Das könnte also auch reingeflickt sein, da hast du recht, ja.
Mhm. Schön, dass sie es korrigiert haben, das würde ich ja gar nicht verändern, aber könnte halt wirklich nachträglich eingebaut sein. Ja, sonst?
Es gibt doch diese schöne Szene, wo alle von SG-1 außer Tiag in der Zelle sind oder in die Zelle kommen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und Tiag steht da und aus irgendeinem Grund steht Jack so neben ihm so schräg und meint dann halt so, ja, was soll denn das hier und was bringt denn das hier und was soll der ganze Quatsch, Tiag? Mhm. Und Tiag reißt einfach nur den Arm hoch senkrecht und haut ihn mit der Rückhand seiner Faust auf die Nase. Das schönste Detail an dieser Szene ist, Chris Judge hat nicht rechtzeitig gebremst und hat ihn tatsächlich eine verpasst. Deswegen ist Richard Dean Andersons Reaktion an der Stelle auch sehr echt, weil er hat ihm halt wirklich gerade volle Kanne auf die Nase geboxt.
Und die haben diese Szene mehrmals aufgenommen, aber das war halt die beste Aufnahme.
Surprise, ja. Aber sehr trocken, passt halt irgendwie auch zu Tirk. Das ist so. Wir hatten noch mal die Szene, wo er einfach den Arm ausstreckt und deswegen jemand dagegen rennt und sich überschlägt. So ähnlich fand ich vom Gefühl hier dieses einfach den Arm nach oben reißen und den, der schräg hinter mir steht, damit umnocken.
Der Arbeitstitel der Folge war Serpent's Head, um in dieser Serpents-Reihe zu bleiben, aber das wurde dann geändert.
Also, gute Idee zu sagen, alle Folgen, in denen Apophis vorkommt, heißen Serpents Something. Das Seufzen von Stefanie ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass ihr Audio wieder ausgefallen ist. Ich muss mir echt überlegen, ob ich das nachher alles rausschneide oder gerade so drin lasse. Ich glaube, in dem Fall.
Ich höre euch wieder.
Gut, ich glaube, in dem Fall wäre es besser, wenn ich es rausschneide.
Wahrscheinlich.
Ja. Einmal ist witzig.
Das habe ich verpasst.
Ich habe gerade angesetzt zu. Ich hab's vergessen. achso, ich hatte auf deinen Punkt antworten wollen. Ich finde es ja schön, dass sie überlegt haben, dieses Konzept mit Serpents Something weiterzuführen, immer dann, wenn Apophis vorkommt. Aber why the fuck Serpents Head? Der Hut der Schlange? Hä?
Kopf. Ja, aber keine Ahnung.
Nee, Head wie Hut.
So.
Ja, deswegen.
Na ja, heutzutage. Vielleicht tragen Schlangen jetzt Hüte.
Ach so, meinst du, das ist jetzt in Mode gekommen?
Mhm.
Schlangen mit
Zylindern. Wir reden ja von so eitlen Goa'uld, weißt du? Das kann ja schon sein. Ja.
Also wie gesagt, die Idee zu sagen, wir nennen die Folge Serpents Something, finde ich gut. Bei Serpents Head, muss ich sagen, bin ich froh, dass das nur der Arbeitstitel war. Das hätte als Folgentitel irgendwie weird gewirkt. Da hätten sie sich noch was anderes ausdenken müssen. Aber haben sie ja dann nicht gemacht und damit den Combo-Breaker gemacht. In der letzten Folge mit Apophis noch zu entscheiden, dass sie nicht dieses Schema weiterführen.
Vielleicht war das dann der Hinweis, Apophis kommt nicht mehr wieder.
Oh, ja. Aber dann hätte man es doch irgendwie sowas wie The End of the Serpent oder sowas nennen können. Serpent's End.
Ja.
Ich rufe jetzt sofort Martin Wood an und sag hier, ich bin vielleicht ein paar Jahrzehnte zu spät, aber wollt ihr die Folge vielleicht noch umbenennen?
Wir haben gebrainstormt und wir sind für Serpent's End. Aber das ist ein starker Spoiler im Titel.
Ich wollte gerade sagen, dafür ist es dann halt schon wieder ein harter Spoiler am Schluss. Ne? Und lässt
ja, damit kennen wir uns deutsche Besetzung ja aus.
Ich ja, meine, okay.
Wir das kennen stimmt. Das ja schon.
Im Deutschen heißt es einfach trotzdem Todfeinde. nee, viel das besser. Im Englischen. Nee, im Englischen, achso, stimmt, im Deutschen spoilern wir. Ich wollte gerade sagen, im Englischen ist es Serpent's End und im Deutschen ist es dann der Hut der Schlange, wegen des Produktionstitels, aber eigentlich muss es ja umgekehrt sein, wir spoilern ja im Deutschen.
Mhm. Apophis ist tot.
Apophis ist tot. Ja, das wäre eigentlich ein sehr typischer
Titel. Aber wir hatten doch schon den Tod des Sonnengottes für Apophis, der ja nicht der Sonnengott ist, aber
der Tod des Sonnengottes Teil 2.
Diesmal wirklich.
Finally. Mhm.
Der Tod des Kontens ist aus Sonnengottes 2 die Vertöterung.
Aber noch was zu.
Bitte gerne eure Vorschläge für den Folgentitel.
Ja, absolut. Mhm. Wenn ihr da gute Vorschläge habt.
Genau.
Gerne in die Kommentare.
Wir wollen was zu lachen haben.
Absolut. Also ich verspreche, wir werden alle vorlesen. Hoffentlich kommt jetzt was, sonst wird es peinlich, aber.
Dann ist das so, wir haben jetzt gesagt, wir lesen sie vor, dann lesen wir sie vor.
Ja.
Aber bitte jugendfrei, danke.
Oh ja, nichts Strafbares ist klar. Ja. Stefanie hat auch ihre Probleme.
Da.
Okay.
Da. Hallo.
Ich bin wieder da.
Yay.
Hi.
Wir hatten es gerade eben mit der Kiste, aus der die Replikatoren sich rausgefressen hatten. Sehr schönes Detail, kein CG an der Stelle. Ist Stefanie schon Dinge fallen?
Gar kein Sinn.
Mein Essstäbchen verloren.
Ich habe das Gefühl, sie haben es ein bisschen beschleunigt. Aber tatsächlich wurde der Effekt damit gemacht, dass der Deckel der Kiste eine dünne Styroporplatte ist und sie die von unten mit Benzin ansprühen.
Ja, aber die Replikatoren sind CG, weil
du siehst die Replikatoren in der Szene nicht. Du siehst nur, wie dieses Loch sich da reinfrisst.
Ja.
Und dann ist ja Schnitt.
Nachher rauskramen, genau. Später rauskramen. Stimmt, du siehst ja direkt, ja.
Und das ist tatsächlich als Practical Effekt gemacht mit Benzin auf Styropor, was ich sehr schön finde.
Ja, das ist schön.
Aber es ist, glaube ich, ein
Ticken beschleunigt. Haben die Replikatoren nicht sowas versprüht? Auf dem U-Boot wurde doch einer von den
Replikatoren quasi angespuckt. Genau, die können das,
Aber es passt ja, dass sie so
spielen. Von daher ist es... Ja.
Es ist authentisch, aber es sieht halt auch viel besser aus, als hätten sie jetzt irgendwas gebastelt, weißt
du? Das ist es halt. Es sieht halt besser aus, als irgendwie ein CG dahin gebastelt, wenn man da einen Practical Effekt setzen kann. So einfach vor allem
Der kostet ja
gute Idee, nichts.
Nochmal Special Effects, wenn wir da gerade sind.
Ja.
Mhm. Die Tischner ist, glaube ich, zu denen gekommen, hat gemeint. Ich will unbedingt, wenn SG1 im Raum ist oder sowas, ich will unbedingt diese Kristalle zerstören. Unbedingt. Irgendjemand muss die zerschießen jagen. Oder sowas. Ja. Wir müssen ihn in die Luft jagen. Definitiv. Die Kristalle bestehen aber im Normalfall aus so Hartplastik. Und es wäre keine gute Idee, wenn du die zerschießen würdest.
Mhm.
Und dann haben sie die mit so Piano...
Klavierseiten. Wie heißen die? Pianostrings.
Danke.
Ja.
Ja, mir ist gerade nur das englische Wort eingefallen, weil ich das gehört habe. Haben Sie die mit so, das habe ich schon wieder vergessen. Oh mein Gott, es wird Zeit, dass wir das
Klavierseiten, ja.
Danke. Aufgehängt. Haben Sie die aufgehängt und die bestehen aus einem Material, das heißt Rubber Glass.
Ja.
Mhm.
Das ist ein Kautschuk.
Und das konnten sie halt in die Luft jagen und die Stücke, die dann wegfliegen.
Über Nacht aushärtet und ist dann eingefärbt und dann, das ist auch dieses Glas, was sie dann in Filmen einsetzen, wenn irgendjemand eine Flasche bei den Kopf gehauen bekommt oder sowas. Dieses
Das ist normal, das Zuckerglas.
Meist auf Zuckerglas.
Genau.
Ja, aber das könnte man auch benutzen, ohne dass halt die Personen, die mit diesen Splittern in Berührung kommen, dass die sich verletzen.
Ja.
Mhm. Muss man immer den Shearer vorschicken.
Es gab noch eine Plot-Idee eigentlich für diese Folge, für Apophis, die sie nicht verfolgt haben. Und zwar sollte ursprünglich das Ganze so laufen, dass Apophis von den Replikatoren umgebaut wird zu so einer Art Kreuzung aus Mensch und Maschine. Also quasi ein Mensch-Replikator-Hybrid. Und der wird dann von den Replikatoren kontrolliert. Und die Idee haben sie dann später sich aufgehoben, quasi für die Arc of Truth. Aber hier haben sie die verworfen, weil sie gesagt haben, naja, der läuft die ganze Zeit schon mit Metallplatten im Gesicht herum. Und wenn wir da jetzt sagen, der wird jetzt irgendwie die Menschmaschine, dann müsstest du den Effekt ja nochmal variieren an einer Figur, die eh schon Metallteile im Gesicht trägt. Das fanden sie dann doch zu sehr drüber und haben es dann gelassen.
Mhm. Schade.
Ja. Genau, also das wäre meiner Meinung nach das epischere Ende für ihn gewesen, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen am Schluss noch feststellt, die Replikatoren sind schlimmer als die Menschen. Jetzt jag ich krieg noch mal kurz die Kontrolle über meinen Körper zurück und dann jag ich mich mit den Replikatoren in die Luft. Und wenn ich die Menschen mit erwische, ist gut. Und wenn nicht, ist auch egal. Hauptsache, wir werden das hier los. Da hätte man was Schönes draus stricken können, aber das, wie gesagt, haben sie dann
anders gemacht. Er hätte dem Charakter deutlich mehr Tiefe gegeben.
Ja, ja.
Naja.
Tirk trägt zum Schluss, wenn sie auf dem Schiff sind, dann auch keine Rüstung mehr, obwohl er die ja vorher getragen hat. Einfach weil er mit dieser Rüstung nicht hätte sitzen können. Sonst wäre die das Halsteil von der Rüstung so über die Nase gegangen.
Er wäre nur ein halber Tirk gewesen.
Ja, hätte man kaum seine Augen gesehen.
Major Wood hat dann auch erzählt, das Problem hatten sie schon in der allerersten Folge Die Kinder der Götter, Children of Gods, dass sie da wohl auch diese erste Szene, wo die Jaffa ihre Helme öffnen, 3 oder 4 Mal drehen mussten, bis sie den passenden Winkel schräg von oben hatten, sodass nicht die ganze Zeit der Mund noch bedeckt bleibt. Weil diese Helme halt eigentlich, so wie sie sind, ja auch keinen Sinn ergeben, haben wir damals ja schon besprochen. Also da haben sie schon öfter mit oder drunter gelitten. Ich frage mich jetzt nur hier, in-Universe, wer hat ihm diese Rüstung ausgezogen? Wie haben sie das hingekriegt?
Ja, gut, vielleicht.
Als er das Schiff fertig gemacht hat.
Ja, genau. Zieh mal jemanden Rüstungsplatten aus, der das nicht will. Gefesselt schon mal
angeschossen und bewusstlos.
Einmal mit dem Set draufgeschossen.
Bewusstlos?
Und gut ist.
Ach stimmt, der hat ein Set. Okay. Mhm.
Aber wenn sie mit dem Set draufgeschossen hätte, dann hätte sich vielleicht diese Gehirnwäsche. Das haben die nie probiert. Der hat noch angesprochen.
Oh, ja.
Das ist wie bei deinem Sohn gewesen. Und bei dem hat es geholfen, mit einem Set draufzuschießen. Bei Tirk nicht.
Das,
nee, das brauchen wir für die nächste Folge, damit wir da den Plot haben.
Ja. Wir hatten eben das Thema mit in den Gängen, mussten sie alle Schutzbrillen tragen. Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, damit das Ganze more intense wirkt, ist der Kameramann halt auch mit einem Dolly da durch den Gang gefahren.
Der Arme.
Und ja, genau, und der musste dann halt auch so eine verstärkte Panzerrüstung tragen. Ähnlich wie so Vollkörperpanzerung, wie Polizisten irgendwie in Krawall einsetzen, weil der halt auch geschützt werden musste von Dingen, die da rumfliegen. Ja.
Das meinte ich jetzt noch nicht mal unbedingt, sondern mehr so allein schon diese Kamera zu tragen, weil der muss ja dann auch ein Steady-Stativ tragen mit Gewichten und
ich glaube,
damit das nicht so viel Wackelmusik wird.
Ich glaube, es war von Dollycam die Rede, nicht von der Steadycam. Das heißt, die war wahrscheinlich auch im Schlitten.
Okay.
Bin ja, jetzt aber nicht sicher.
Das macht's besser.
Mit einer Steadycam wird das Ganze natürlich noch spaßiger, so mit einer Steadycam so eine Filmkamera tragen und dabei diese Rüstung tragen.
Das war ja noch eine Filmkamera von damals, die waren ja noch nicht so kompakt.
Ja.
Nicht so wie jedes Smartphone, das mittlerweile teilweise besser kann. ne? Naja.
So.
Ja. Soll ich?
Ich bin durch, glaube ich, mit meinen Notizen.
Ah, okay, dann muss ich mich noch bei dem Linienbauer von dem Hattack-Schiff beschweren. der hat anscheinend die Steuerung nicht sauber verschraubt, weil als sich unser guter Dr. Jackson an sie lehnt, wackelt sie ein wenig.
Der ist einfach so stark. Das ist mal wieder aus Styropor. Kein Wunder, dass die Replikatoren immer so schnell durch alles kommen.
Mhm.
Kein Wunder, dass die Replikatoren schnell in diese andere Galaxie wollen, um dort sinnvolles Baumaterial zu bekommen, weil hier kriegen sie nur Styropor und daraus kriegst du keine Replikatoren gebaut, die stabil sind.
Jetzt würde ich einen Replikator aus Styropor sehen.
Man könnte einen bauen, der bewegt sich nicht viel, aber es wäre für Modellbau ein gutes Material. Aber gut, ich meine, das ist ja, man könnte schon fast sagen, dass das so eher so ein Sci-Fi-Klassiker ist. Das gehört irgendwo schon dazu, dass man sich gegen irgendwelche massiven Dinge lehnt und die sich dann bewegen, weil sie halt Styropor oder Pappmaché sind.
Ja, um jetzt mal noch eine Star Trek-Referenz unterzubringen, die meisten Korridore bei Star Trek sind tatsächlich aus Holz.
Das wackelt auch, aber weniger.
Genau, das siehst du halt weniger, deutlich weniger.
Dabei sind Felsbrocken oft aus Pappmaché, die wackeln dann.
Die wackelt dann, genau. Aber damit kennt sich ja vor allen Dingen der Doktor viel besser aus als Star Trek. Mit so Pappmaché, Fels,
Kellern,
Wänden. Hast nicht gesehen.
Stefanie.
Jetzt hat man ja diese großen
ja.
Hast du etwa noch etwas?
Natürlich hat sie noch was, wenn sie guckt.
Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte. So ein kleiner Ausblick in die Zukunft, wenn ich das so nennen möchte, aber nicht wirklich Spoiler oder so.
Na dann.
Die nächsten 8 Folgen bis Episode 8 wurden abwechselnd Martin Wood, Peter DeLuise gedreht. Und dann ab Folge 8 ist es dann William Garrity, Peter DeLuise bis so Episode 12. So als hätten sie jetzt gemerkt, okay, das ist die Richtung, in die wir wollen und das sind die Regisseure?
Ja.
Die das umsetzen, was wir wollen. Und Martin Wood bekommt dann immer so die großen typischen Action-Sachen und Peter DeLuise eher so die Charakter-Episoden.
Das heißt, wir haben jetzt jede Folge einmal einen Auftritt von jeweils von einem von beiden.
Ja.
Wenn sie nicht rausgeschnitten wurden.
Wo war denn Major Wood in der Folge? Gab's nicht, oder?
Wenn die Tok'ra kommen und sie ins Büro laufen, draußen vorm Torraum.
Ich habe nicht drauf geachtet, tatsächlich. Ich hab's verpennt. Stand er da mit Seiler und hat wieder einen Engländer begutachtet?
Ja.
Ah, sehr schön.
Nein? Er stand da mit Seiler, aber sie haben keinen Engländer begutachtet.
Ja, wir sind noch nicht an der Stelle, wo Onilin das verboten hat, oder? Es kommt noch. Also Richard Anderson verbietet es ihm ja irgendwann, weil er es übertrieben hat. Da kommen wir noch hin. Das müssen wir noch rausfinden, damit wir das dann auch erwähnen, dass das in der Folge gewesen wäre.
Das kriegen wir bestimmt.
Ja.
Hat einer von euch auf Record gedrückt?
Ja, natürlich.
Okay, ich hab's nämlich dieses Mal nicht.
Ich auch nicht.
Aber vielleicht auch besser so bei den ganzen Aussätzen, die du hattest.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja, wobei, wenn es nur das Audio-Setting war, dann wäre ja die Aufnahme wenigstens durchgelaufen. Mhm. Wir haben jetzt eine Folge, in der sehr häufig Stefanie zu hören ist, weil dein Ton kam ja immer noch an. Wir haben mehrfach die Stelle, wo du on-tape sagst, so, ich höre ihn nicht mehr.
Das ist der Running Gag für die Folge.
Ja, das muss ich mir mal noch überlegen. Das entscheidet der Schnittraum, da habe ich nichts mit zu tun.
Hast du noch ein paar Wochen Zeit?
Ja. Haben wir noch was? Ich glaube nicht.
Nö, denke auch nicht.
Dann kann ich kurz gucken.
Wenn ihr Kommentare uns dagelassen gehabt haben werdet für unseren Staffelrückblick, die können wir hier noch nicht verlesen. Unser Staffelrückblick ist noch nicht ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen.
Wir nehmen tatsächlich mal für ihn Zukunft auf.
Und das trotz 3 Wochen Aufnahmepause.
Ich gerade sagen, wir haben eine Sommerpause gemacht, die hatten wir das letzte Mal sogar angekündigt, dass wir eine Sommerpause machen, die Hörenden aber wahrscheinlich nicht mitbekommen werden. Mhm. Und jetzt schaffen wir es sogar, ihn voran wieder aufzunehmen. Das ist ja irre.
Unerhört.
Ja.
Gar nicht.
Stefanie scrollt gerade noch durch ihre Notizen.
Ist okay, ich habe nichts mehr.
Dann können wir jetzt einfach auf die nächste Folge in 14 Tagen verweisen. Es wird jetzt spät. Und zwar, wir hatten es gerade eben schon angesprochen, genau, Tierex-Prüfung. Da müssen wir schauen, dass wir Tierex zurück in seinen Verstand bringen.
Das ist eine Clipshow, nur mit neuen Clips.
Wuhu, warte, was? Reden wir in 14 Tagen drüber. Hat jemand noch abschließende Worte zu sagen?
Nein.
Dann verabschieden wir uns. Bis in 14 Tagen dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr. Zum Beispiel auf unserer Website www.chefrundhen.de. Direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrontaine@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrontaine und bei Instagram chefrontaine.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.